Herzlich willkommen. Ich bin dein Host Michelle und möchte dich in den Themen Training, Mindset und Ernährung stärken. Glaub mir, zum Lachen werde ich dich auch noch bringen. Ich freue mich darauf, dich in den nächsten Minuten begleiten zu dürfen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich hoffe, dir geht es wie immer gut und du bist gesund. Die heutige Podcast-Episode ist ein Q&A. Meine Community auf Instagram hat mir zahlreiche Fragen gestellt bzw. Themen genannt, über die ich sprechen soll. Aber erstmal vielen lieben Dank für das Feedback zu der letzten Podcast-Episode. Ganz oft wurde erwähnt, oh mein Gott, endlich wieder mal eine lange Podcast-Episode. Manchmal fällt es mir ein bisschen schwer, eine längere Episode aufzunehmen, weil ich ja meistens auch Themen wähle, die man kurz und knackig erklären könnte. Und damit sie halt länger im Kopf bleiben, denke ich, kurz und knackig ist eigentlich ganz gut. Weil mir auch öfters schon Mädels geschrieben haben, dass sie gerne auch meine Podcast-Episoden öfters als einmal anhören. Ich kann mich nicht mehr öfters als einmal anhören, aber Respekt an euch, wenn ich das Ganze hier so schneide. Deswegen dachte ich, man steht drauf, wenn es kurz und knackig ist, aber ich werde auf jeden Fall beachten, dass wir jetzt öfters längere Podcast-Episoden haben. Starten wir mit dem ersten Thema, und zwar No-Gos im Coaching bzw. bei anderen Coaches. Mittlerweile gibt es Coachings wie Sand am Meer und das ist auch völlig in Ordnung, denn jeder darf so selber für sich herausfinden, wer ist mein passender Coach, wer passt zu mir. Und was ist vor allen Dingen auch die passende Coaching-Struktur? So wie ich es jetzt zum Beispiel anbiete, kommt mir vor, macht das jetzt keiner in der Richtung. Denn oft wird erwähnt, dass es ein 1-zu-1-Coaching ist, zumindest halt bei den anderen Coaches. Und dann schaue ich dann natürlich öfters auch auf die Website und es kam ein Preis von maximal 400 Euro im Monat. Und das ist tatsächlich kein 1-zu-1-Coaching, denn niemals würde ein Coach 1-zu-1-Coaching anbieten für unter 1.000 Euro, weil sonst könnte er ja das quasi gar nicht hauptberuflich machen und somit ja auch gar nicht davon leben können. Ein 1-zu-1-Coaching ist nämlich geprägt durch den intensiven Kontakt. Ich habe nämlich nonstop Kontakt mit meinen Klientinnen. Aber auch nicht jeder braucht ein 1-zu-1-Coaching. Deswegen ist es natürlich auch vollkommen legitim, überhaupt andere Coaching-Konzepte als 1-zu-1 anzubieten. Versteht mich da ja nicht falsch. Ich biete das an, was bei mir tatsächlich nur geholfen hätte damals. Auf jeden Fall habe ich jetzt schon öfters eine Klientin gehabt, die davor schon mal in ein Coaching war. Und mir ist wirklich nichts peinlich. Aber zu erfahren, dass eine ehemalige Klientin bei wen anders landet, wobei meine Intention es ist, der letzte Coach zu sein, wäre schon ziemlich traurig für mich. Bis jetzt habe ich es Gott sei Dank nicht mitbekommen. Und ich glaube auch nicht, dass es vorgekommen ist. Und somit ein No-Go. Aber wie gesagt, man darf selbst so für sich herausfinden, was das passende Coaching-Konzept ist. Ich lästere niemals mit Klientinnen über andere Coaches. Das macht man nicht und ich sage ihnen dann auch teilweise auch, okay, das war tatsächlich nicht das passende Konzept für dich, heißt jetzt aber nicht, dass der Coach doof ist, nur du hättest dir was anderes erwartet. Vielleicht hätte man dann auch wirklich genauer vielleicht so ein bisschen zuhören können und nochmal auch wirklich sagen können, okay, da bist du tatsächlich bei uns falsch, den intensiven Kontakt, den du brauchst, bekommst du bei uns nicht oder bei mir nicht, ne, und so weiter. Und kommuniziere ich dann immer zu meinen potenziellen Klientinnen oder ganz neuen Klientinnen, dass ich denen dann auch teilweise so ein bisschen auch beibringe, noch einmal genauer zu fragen. Aber das ist halt eben doof, weil so viele Leute sagen, sie bieten 1-zu-1 an und dabei ist es halt kein 1-zu-1, ne, weil es sich halt besser verkauft, logischerweise, ne. Mich interessiert es jedoch blendend, was denn damals schiefgelaufen ist, damit ich natürlich auch darauf achte. Denn ein 1-zu-1-Coaching ist so individuell, dass das Grundgerüst natürlich ich entscheide, wie das abläuft. Jedoch entscheidet natürlich auch die Klientin, wie die Zusammenarbeit läuft. Denn es ist ihr 1-zu-1-Coaching. Und ein 1-zu-1-Coaching, da hat der Coach die Möglichkeit, individuell auf die jeweilige Klientin halt eben einzugehen und ja, ihre Wünsche zu erfüllen. Und eine berühmte Influencerin, die ein Coaching anbietet mit ihrem Ehemann, glaube ich. Ich glaube, es ist ihr Ehemann. Ich weiß es jetzt gar nicht. Hat mal zu einer ehemaligen Klientin gesagt, stell doch bitte nicht so viel Fragen. Mach einfach, was ich dir sage. Dann klappt das auch. Und letztens habe ich zum Beispiel ein tolles Kompliment bekommen von einer aus meiner Community von Instagram, dass ich so einfühlsame Worte wähle. Ich wusste auch direkt, was sie meint. Ich sage ja zum Beispiel auch nicht muss, sondern darf, weil müssen tue ich gar nichts im Leben außer sterben. Dann sage ich auch nährstoffreiche Ernährung und nährstoffarme Ernährung, weil ungesunde Ernährung hört sich immer so maximal böse an. Und was ist denn zum Beispiel vielleicht an einer Pizza oder an einem Eis ungesund, also beziehungsweise böse, ne? Und ich finde, man kann schon mit viel, also mit Worten schon sehr viel anrichten. Und sowas würde ich halt niemals zu einer Klientin sagen. Und das ist für mich ein absolutes No-Go. Sie wird niemals spüren, auch dass ich schlecht gelaunt bin oder sauer bin, weil ich kann durch meine Erfahrungen schon einschätzen, mit wem ich wie reden kann, damit es auch im Kopf Klick macht. Manche müssen härter rangenommen werden, wenn man das jetzt einmal so ausdrücken kann, auch wenn es sich so brutal anhört. Aber niemals würde ich sowas Abwertendes sagen, denn wenn ich sowas gesagt bekommen hätte, mein damaliges Ich in der ähnlichen Situation, dann wäre ich schon sehr verunsichert und würde beim nächsten Mal natürlich keine Fragen mehr stellen. Ja? Oder würde mir denken, boah, bin ich einfach nicht diszipliniert genug und so weiter und so fort. Und man zweifelt dann halt an sich selber und das ist halt für mich dann ein No-Go. Ja, das heißt, No-Gos beim Coach sind halt keine einfühlsamen Worte und die Klientin spüren lassen, dass es dem Coach momentan nicht gut geht, ne? Weil man muss in Anführungszeichen geschaffen sein für diese Dienstleistung. Verstehe mich jetzt bitte ja nicht falsch, sonst bin ich immer ein Fan davon und natürlich sage ich auch immer, zeig deine Gefühle. Ich erwähne auch öfters, dass ich auch mal in der Bahn in der Öffentlichkeit geweint habe, ist mir egal, zeigt deine Gefühle, egal um welches Gefühl es sich hält. Der Dialekt kommt wieder raus. Aber hier hat das halt eben keinen Platz, weil das ist eine spezielle Dienstleistung und entweder ist man dafür geschaffen oder nicht. Und da darf man einfach seine Gefühle mal ausschalten. Ja, und mehr fällt mir eigentlich dazu gar nicht ein, von dem Coach her. Ich bewerbe mein Coaching immer so, dass es kein Copy-Paste ist. Das heißt jetzt aber nicht, dass ich Copy-Paste schlecht mache. Denn wie gesagt, nicht für jeden ist Copy-Paste geeignet, für manche aber schon. Und das ist vollkommen legitim. Die brauchen dann wirklich den Plan und fertig und können auch nach Ernährungsplan noch immer zielführend essen, aber viele halt auch nicht, ne? Und manche nennen es 1:1 Coaching. Dabei haben sie teilweise 100 Teilnehmer im Monat. Und wie will man denn 100 Teilnehmer oder sei es 50 Teilnehmer? Ich habe nicht mal 30 Mädels im Team. Pro Monat individuell auf die jeweilige Person eingehen. Das geht nicht. Und wenn das nicht geht, dann kann man es natürlich auch nicht 1:1 nennen, ne? Und bei der Klientin selbst habe ich nur ein No-Go gefunden, aber das bespreche ich seitdem immer vor dem Coaching-Beginn, und zwar, ob sie wirklich was ändern möchte. Auch ich lerne tatsächlich mit jeder Klientin dazu. Ich sage ja auch immer wieder, du wirst nur zum Coach, wenn du natürlich die Qualifikation bitte hast, ne? Als auch, wenn du dann so ja 100 Damen mal oder Herren mal gecoacht hast, ne? Und dann wirklich das auch in der Praxis angewendet hast, und mit jeder Klientin lerne ich einfach immer dazu, immer. Genau, und vor vielen Monaten hatte ich eine magersüchtige Klientin im Team, die habe ich heute noch im Kopf, der konnte ich nämlich nicht helfen. Ich habe nämlich nicht gefragt. Ich habe nämlich aufgrund dessen die Frage tatsächlich auch im Eingangsgespräch eingebaut, damit mir das nie wieder passiert, weil ich habe mich danach echt schlecht gefühlt. Meine Schwester hat aber selber auch zu mir gesagt, du kannst nur Menschen helfen, die etwas ändern wollen. Aber ich war so motiviert, ihr zu helfen, und dachte, ich kann's. Und sie hatte ja auch Hoffnung. Und zwar konnte ich dieser Klientin nicht helfen, weil sie tatsächlich gefeiert hat, dass sie magersüchtig ist. Sie wollte nicht in der Klinik gehen, was ich vollkommen verstehe, weil man dann von zu Hause aus herausgerissen wird. Aber ihr hat ihre Optik gefallen. Und das ist das Problem. Ich kann nur Klientinnen helfen, die mit ihrer Situation unzufrieden sind. Ich hatte auch schon mal eine magersüchtige Klientin im Team, die ungefähr 14 Jahre immer im starken Untergewicht war. Und natürlich war das für sie ungewohnt, dass sie auf einmal einen Oberschenkel bekommen hat. Und ich habe ihr auch Oberschenkelfotos von mir geschickt und habe ihr gezeigt, dass es normal ist, dass ein weiblicher Oberschenkel Form hat und nicht einfach gerade runtergeht. Und nach 14 Jahren darf man sich auch erstmal dran gewöhnen. Und ihr hat aber ihre Optik gestört. Das heißt zusammenfassend, es ist ein No-Go für den, also es ist ein No-Go, den Coach zu verheimlichen, dass die eigene Situation doch eingefällt. Nur zu Hause oder im Bekanntenbereich bekommt man meistens einen auf den Deckel und man soll doch was ändern, sonst kommt man beispielsweise in die Klinik. Aber das wäre für mich ein No-Go. Das ist aber jetzt auch absolut nicht böse gemeint. Ja, wie gesagt, mir tut es bis heute leid, dass ich der Klientin nicht helfen konnte. Der nächste Punkt. Darmprobleme durch High-Protein-Diät. Ja, das kann ich mir definitiv vorstellen, weil ich persönlich vertrage nicht so viel Protein, sowohl was die Haut betrifft, als auch meine damalige Darmerkrankung. Gerade bei der Haut, laut Studien kannst du sogar weitaus mehr als 2,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Protein zu dir nehmen. Zu viel ist immer etwas, wenn du was anderes vernachlässigst. Das heißt, in deinem Fall war es Fett und Kohlenhydrate, was du vernachlässigst. Hast wahrscheinlich, ne, weil sonst hättest du ja nicht Darmprobleme eventuell gehabt. Und ich merke aber zum Beispiel, gerade wo ich mich vegan ernährt habe, wobei man da immer sagt, dass die Haut besser wird, habe ich wirklich versucht, immer auf diese 2,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Protein zu kommen, weil man hat ein limitiertes Aminosäurenprofil. Es ist tatsächlich nicht so qualitativ hochwertig wie von der Mischkost oder halt, ne, Milchprodukte halt eben, ne, oder Veggie halt, ne? Und deswegen habe ich da extremst drauf geachtet, weil ich dachte, dass Protein noch so eine absolut wichtige Rolle in dem Game spielen. Und da habe ich dann gemerkt, dass meine Haut teilweise ein bisschen schlechter geworden ist. Und dann habe ich gesagt, komm, ich möchte mich trotzdem weiterhin vegan ernähren und habe ein bisschen das Protein reduziert und dann wurde sie besser. Das heißt, mach immer das, was für dich funktioniert. Das habe ich ja schon in meiner letzten Podcast-Episode verwendet. Wenn du weißt, wie dein Körper funktioniert, wie du dich auf deinen Körper verlassen kannst, dann darf dir da auch niemand reinreden. Ne? Genau, und ich merke es halt eben auch von dem Darm her. Und das ist zwar jetzt, meine Darmerkrankung ist nicht aufgetreten wegen dem Protein, sondern durch Stress. Ich hatte nämlich Leaky Gut, auch genannt Reizdarm. Und durch die Reise zu einem gesunden Darm habe ich sehr viel über meinen eigenen Körper kennengelernt. So. Und ich bin kein Fan davon, dass man nur, weil man auf Diät ist, seine komplette Ernährungsweise ändert. Das heißt Reduktion, nicht Streichung. Und nicht auf einmal eine komplett andere Makronährstoffverteilung anpeilen. Was du jetzt machen kannst, ist natürlich, sich eine ausgewogene, balancierte Ernährung anzueignen. Und eventuell, je nachdem, wie lange du das gemacht hast, eine Stuhlprobe beim Arzt oder beim Heilpraktiker abgeben, je nachdem, wer dich ernst nimmt, und nochmal den kompletten Darm zu untersuchen. Und ich kann es nur empfehlen, und es hängt extremst viel mit dem Darm zusammen, sodass ich auch natürlich eine Buchempfehlung habe. Ich kann dir nämlich das Buch Darm mit Scham empfehlen. Verlinke ich in den Shownotes. Die nächste Frage oder der nächste Punkt ist deine Tipps für eine verbesserte Regeneration. Da ich sehr stark im Austausch bin, nicht nur mit meinen Coaching-Klientinnen, sondern auch mit meiner Community auf Instagram, weiß ich, dass diese Dame, die diesen Punkt genannt hat, ein bisschen struggelt mit mehr Essen und der Zunahme. Das heißt, speziell für dich gibt es nur einen Tipp für die bessere Regeneration, und zwar Essen. Kohlenhydrate fördern gerade die Regeneration, aber nicht nur allein Kohlenhydrate, sondern generell Essen. Ich könnte zum Beispiel niemals 6-mal die Woche mich sportlich betätigen, ohne genügend Essen. Weil 6-mal die Woche Sport hört sich immer direkt viel an. Das ist auch viel, Aber zu viel ist immer relativ. Das hängt von ganz vielen Sachen ab, wie zum Beispiel dieses hohe Protein gleich schlecht. Nee, muss nicht immer gleich schlecht sein, ne? Das heißt immer davon, ob du irgendwas vernachlässigst. Und bei mir ist es nichts, was ich vernachlässige, weil ich esse genug und habe tatsächlich keine Alltagsbewegung. Also ich schätze so 3.000, 4.000 Schritte am Tag, weil ich gehe 10 Minuten zur Bahn, fahre ins Gym und gehe 10 Minuten nach Hause von der Bahn und wusele ein bisschen zu Hause rum, aber sitze meistens, ja. Genau, und deswegen die einzige Bewegung, die ich habe, ist halt eben diese 6 Sporteinheiten. Was ich als sonst noch so empfehlen kann für eine verbesserte Regeneration, ist generell Schlaf. Vor allen Dingen auch die Schlafqualität verbessern. Rest Days natürlich, Magnesium, Zink und ein gutes Immunsystem, dass man sich darum kümmert. Kommen wir zu dem nächsten Punkt, und zwar Thema Finanzen. Du beschäftigst dich ja inzwischen auch mehr damit. Oh ja. Ich bin selbstständig und werde auf gar keinen Fall eine Rentenversicherung abschließen. Denn ich bin der Meinung, dass ich nicht wirklich Rente bekommen werde. Meine Rente sind Aktien und ETFs. Am meisten bin ich ein Fan tatsächlich von ETFs. Ich spare sehr viel. Man glaubt es kaum, denn ihr seht mich beim Nageltermin, beim Lasertermin, beim Zähnebleachen vor kurzem. Und ja, ich zahle alles selbst. Das nenne ich so quasi Girl-Therapy. Aber ich arbeite auch viel, dass ich gleichzeitig sehr viel sparen kann. Weil sonst würde ich das quasi nicht alles mit mir liebevoll machen lassen, wenn ich nicht daneben viel sparen könnte. Es ist wichtig, dass egal wie viel Geld du mehr verdienst, du darfst deinen Lifestyle nicht ändern. Du darfst dir hin und wieder eine Designer-Handtasche oder einen Gürtel gönnen, aber geh trotzdem weiterhin vielleicht zu H&M und Zara einkaufen und schau trotzdem weiterhin, dass du auf Schnäppchenjagd bist. Ich will gar nicht den Lifestyle haben, auf einer Yacht zu chillen, Häuser im Ausland zu haben und so weiter und so fort. Nein, tatsächlich reicht mir das, wie ich gerade so lebe. Ich hatte sogar im Kopf, dass ich mal eine Immobilie kaufen möchte und die vermieten möchte. Möchte ich gar nicht mehr. ETFs ist die bessere Variante. Du hast keine Mietnummern, es kann nichts abfackeln, du brauchst keine Versicherung. Einfach nur stumpf rein investieren. Deswegen, ich möchte, glaube ich, gar kein Eigentum. Man könnte natürlich sagen, ja, aber möchtest du nie in Eigentum wohnen? Nee, tatsächlich auch nicht. Stand der Dinge jetzt, weil ich mich gar nicht so festlegen möchte. Ich weiß gar nicht, vielleicht habe ich mal Bock, auch irgendwann in Spanien zu leben, weil mir das kalte Wetter hier auf die Eierstöcke geht. Maybe, ne? Und dann könnte ich es natürlich wieder vermieten, aber dann hätte man wieder dieses Mietnummern-Ding und dies, das. Wenn überhaupt, hätte ich gern wirklich sowas in Spanien, was man machen könnte, vielleicht so in Richtung Airbnb, aber was vielleicht meine Mama übernehmen könnte, damit sie einen entspannteren Job hat und so weiter und so fort. Das wird mir, wenn überhaupt, eher kommen. Aber jetzt so hier in Deutschland so, nee, also jetzt nicht wirklich. Ne? Genau, und mir reicht so, wie ich jetzt quasi gerade so lebe. Wenn du jetzt sagst, ihr habt doch gar nicht so viel Geld, ich kann gar nicht investieren, sage ich, nein, kannst du schon. Wenn du sogar 50 Euro pro Monat weglegst und die hast du. Sonst darfst du irgendwas Unnötiges kündigen, gegebenenfalls schauen, dass du weniger rauchst maybe oder gar nicht mehr rauchst, ne? Und dich halt wirklich fragen, brauche ich noch dieses Kleidungsstück oder habe ich das denn nicht schon? Denn du wirst als Gewinnerin rausgehen. Du hast durch ETFs eine Rendite von 7-8%. Wo kriegt man das, bitte? Ich würde niemals mein Geld auf ein Sparbuch parken, denn im Umkehrschluss kostet das dich sogar mehr und du hast, du machst ein Minus, ne? Und es ist halt wichtig, dass du dich nicht verunsichern lässt wegen Schwankungen, weil auf der Börse geht's ab. Da geht's wirklich ab. Denn dieses Geld solltest du mindestens 15 Jahre nicht anfassen. Und ich parke da mein Geld auch drauf. Und mein Wissen habe ich tatsächlich natürlich aus einem Buch. Ich verlinke dir das Buch auf jeden Fall in den Shownotes. Lies es durch, es ist super geschrieben, es ist super einfach erklärt, es ist einfach mega interessant, anstatt einfach nur stumpf zu googeln oder ein YouTube-Video anzuschauen. Ich lerne einfach besser durchs Lesen, ne? Ich habe aber auch durch meine Selbstständigkeit gelernt, dass durch dieses stumpfe Investieren es noch ewig dauern wird, bis ich dieses Geld sehe und davon profitieren kann. Natürlich gibt es mir Sicherheit. Selbstständigkeit ist nämlich auch ein Auf und Ab. Es kann sein, dass du mal so und so viel im Monat verdienst, die Korken knallen lässt und dann kann es sein, dass du kurz mal denkst, so gut, muss ich Insolvenz anmelden. Und das ist tatsächlich die Selbstständigkeit. Und somit ist es ein gutes Gefühl, Geld auf der Seite zu haben, ne, falls es mal eine Krise gibt oder ein paar Regenmonate. Aber für mich ist es ganz, ganz wichtig, dass ich mir hin und wieder auch das Ding gönne. Sei es eine neue Designer-Handtasche oder ein iPad. Ich habe mir zum Beispiel auch aufschreiben lassen, das dauert sicher noch 2 Jahre, für eine bestimmte Rolex. Die hätte ich gern, aber die kommt eher sicher in ein paar Jahren und das ist nicht festgefroren. Habe ich mir mal aufgeschrieben, wenn mich dann wer anruft, dann weiß ich Bescheid, schaue ich mal vorbei. Denn wusstest du, dass du nicht einfach so eine Patek Philippe oder eine Audemars Piguet oder eine Rolex einfach so kaufen kannst? Du darfst dich erstmal anstellen. Und je nachdem, welchen Rang du hast, also ich habe mich selber nicht aufgeschrieben, weil ich würde sie, glaube ich, dann in 10 Jahren kriegen, weil das wäre dann meine erste und letzte Luxusuhr. Und je nachdem, wie du auf welchen Rang du bist, bekommst du dann die Uhr. Und manchmal erpressen die dich, dann sagen die, nur wenn sie die Cartier noch dazu kaufen, bekommen sie das. Das ist krass, das Uhrengeschäft. Und ich hätte das einfach für mich, weil ich hin und wieder das brauche, damit ich motivierter bleibe tatsächlich, weil es nicht reicht, nur stumpf in ETFs zu investieren, wovon du jetzt aktuell nichts hast. Denn als Selbstständiger darfst du nicht dich ausruhen. Wenn du weißt, dass dann noch mehr Geld auf dich warten könnte und die Konkurrenz schläft nie. Als ich angefangen habe, gab es noch nicht so viel Coaches. Jetzt macht jeder zweite Mensch auf Instagram Coaching, ne? Und es kann halt eben sein, natürlich, du musst der Meinung sein, dass du das beste Angebot hast und der beste Coach bist, keine Frage. Aber stell dir vor, jemand macht ein Coaching, ist so enttäuscht davon gewesen, dass sie nie wieder mal ein Coaching macht. Hatte man ja auch schon oft, ne? Und im Angestelltenverhältnis gehst du zur Arbeit und du wirst mal mehr motiviert sein und mal weniger motiviert sein und du wirst es nicht spüren auf dein Konto. Wenn du aber als Selbstständiger weniger motiviert bist, dann ist dein Konto tatsächlich auch weniger motiviert. Der nächste Punkt ist Daily Habits, die dein Leben verändert haben. Sehr cool. Tatsächlich sind das Dinge, die mich glücklich machen. Überleg dir, was dir Freude bereitet. So als kleine Inspiration, mir bereitet Freude, Yoga zu praktizieren. Es war ein Prozess, tatsächlich sich gleichzeitig nur auf Bewegung und Atmung zu konzentrieren. Ist sau schwer tatsächlich. Und auch bei mir läuft es mal besser und mal weniger, aber ich mache es trotzdem, weil ich mir bewusst bin, dass ich Zeit für mich nehme und ja, regelmäßig versuche ich es und schaffe es auch, meinen Kopf auszuschalten. Das tut mir tatsächlich gut und ich bleibe am Boden. Als ich die Diagnose zur Darmerkrankung bekommen habe, habe ich auch noch meinen Cortisolwert überprüfen lassen und ich dachte auf jeden Fall, der ist leicht erhöht. Das darf er ja auch sein, ne? Schau dir meinen Alltag an. Und siehe da, der Wert war tatsächlich perfekt. Ich habe gedacht, mein Schwein pfeift. Wie kann denn mit so einem Alltag der Wert perfekt sein? Ganz einfach, weil Stress Perspektivsache ist. Und durch Yoga als auch Meditieren am Abend habe ich mein Stresslevel erheblich reduziert. Ich bin gelassener geworden. Ich bin achtsamer geworden. Ich habe dieses Slow Living. Und mir tut das gut, verdammt gut, wenn ich fast jeden Tag Yoga und Meditation praktiziere und es macht mich glücklich. Des Weiteren macht mich Matcha glücklich. Diese warme Tasse, dieses süße Getränk gibt mir Ruhe. Meistens trinke ich mein Matcha tatsächlich in Ruhe oder suche mir eine Klientin aus mit einem Gespräch, welches eh Ruhe hat und nicht aufbrausend ist, weil wir sehr viel über negative Gefühle reden, logischerweise. Und der Matcha bringt mich runter. Ich weiß, dass es der Matcha nicht an sich ist. Der Matcha ist aber in diesem Moment einfach, also der Moment quasi, nicht der Matcha, sondern einfach das, wo ich so am Tag nicht beim Yoga oder beim Meditieren, sondern auch mitten am Tag mal kurz abschalte und mich runterfahre. Und das heißt, ich gucke auch, dass ich fast jeden Tag Matcha trinke, weil es mich glücklich macht. Ein weiterer Punkt ist Lesen. Lesen macht mich unwahrscheinlich glücklich. Ich finde, jeder ist eine Leseratte. Die einen mehr, die anderen weniger. Man darf nur seine Genre finden. Ich liebe Bücher und ich bin sehr froh, dass ich damals erkannt habe, dass Bücher nicht nur Lernerei sind. Durch die Uni und durch die Schule und durch die Ausbildung wurden uns Bücher richtig madig geredet. Es ist anstrengend, es ist langweilig und man vergisst sowieso nach einer Seite, was man gelesen hat. Aber Bücher sind mehr als das. Aus jedem Buch lerne ich was, egal ob es ein Thriller ist oder eine Romanze. Beim Thriller habe ich super viel über Leichnam kennengelernt. Wann was verfault, warum ein Leichnam einen Blähbauch hat, was mit den Augapfeln passiert. Es ist mega interessant. Also, ne, weiß ich nicht, ob ich das Wissen jemals aneignen soll, aber es ist schon sehr interessant, was mit dem Körper passiert, wenn da kein Leben mehr drin ist und wie schnell vor allen Dingen. Also wenn jetzt irgendwer mal eine Leiche wegschaffen möchte, ich melde mich freiwillig, denn ich kann das. Und dann habe ich noch gelernt, zum Beispiel aus Spicy Romane, Freiheit im Sexleben. Also nicht nur aus den Spicy Romanen, aber ich habe tatsächlich, bin ich so ein bisschen freier geworden. Im Fernsehen zeigt, oh ja, komm, man kann sich ein Porno anschauen, der ist doch sowieso unrealistisch, ne? Aber im Fernsehen ist er meistens so ein bisschen zensiert und dies, das, aber in Büchern wird das richtig beschrieben und du bist irgendwie freier geworden und gelassener. Ja, ein Buch kann aufgeilen, ja. Als ich damals meinen Freund kennengelernt habe, nee, wir waren da schon zusammen, da hat er gefragt, was machst du? Und ich habe ihm ein Buch geschickt und er hat gerade die Seite durchgelesen und er so, du liest ein Porno. Ja, tatsächlich. Und das ist besser als ein Porno. Ja, ich merke mir einfach viel mehr Dinge, wenn ich sie lese. Das ist so meine Lernmethode. Ich habe auch viel aus meinem Coaching. Ich habe viel aus Büchern für mein Coaching. Und die Verarbeitung meiner Vergangenheit, da habe ich auch einen großen Teil Bücher zu verdanken. Ja, ich liebe es halt, in einer anderen Welt einzutauchen. Das heißt, wenn du da draußen gerne auch lesen anfangen würdest, dann hol dir verdammt nochmal kein kompliziertes Buch. Fang mit einem Thriller oder einem Roman an. Irgendwann nochmal kannst du zu den Persönlichkeitsbüchern beispielsweise zugreifen, aber jetzt noch nicht. Zu lesen macht mich glücklich. Mich macht Sport glücklich. Wir machen ja fast nichts jeden Tag und sollten es auch nicht jeden Tag machen. Dennoch packe ich auch Sport in der Kategorie Daily Habits. Ich liebe es, mich zu challengen, mich auszubauen, meine mentale Stärke zu verbessern, indem ich wirklich sage, diese gute Stunde zerreiße ich alles hier, sei es im Wald beim Laufen oder im Gym. Um meinen Körper zu spüren, mich selber zu challengen und selbst zu begreifen, dass ich entscheide, wie stark ich bin und niemand anderer. Das wird tatsächlich zur Sucht, aber zur positiven Sucht. Das sind so meine Daily Habits, die mir am wichtigsten sind. Als kleine Inspiration für dich, such dir deine Dinge aus, die du fast jeden Tag tun kannst, die dich glücklich machen und somit hat es natürlich auch positive Auswirkungen auf dich, wenn du jeden Tag etwas machst, was dich glücklich macht. Auch wenn es nur ein einfaches Heißgetränk ist. Ich habe letztens ein gutes Buch gelesen, Ikigai. Da ging es um die japanische Lebenskunst, weil Japaner werden ja überdurchschnittlich alt. Und tatsächlich hat ein Japaner über Ikigai geredet und insgesamt geht es darum, so deinen Sinn, deine Kleinigkeiten, die dich glücklich machen im Leben zu finden, dass du motiviert bist aufzustehen. Und Matcha gehört tatsächlich dazu. Das sind so meine Kleinigkeiten, die ich fast jeden Tag einbaue und die mich glücklich machen. Das heißt, ich habe doch eigentlich gar keine andere Wahl, als glücklich zu sein. Natürlich hängt da noch die Verarbeitung von der Vergangenheit zusammen, im Einklang mit sich selber sein, aber das sind schon einmal sehr gute Anfänge, um überhaupt mal in diesen Flow reinzukommen. Weil ich merke selber, manchmal darf ich eine Klientin, wie mich damals abholen, einfach die dauerhaft müde ist. Und zwar nicht, weil sie fehlende Energie hat wegen wenig Essen oder sonst irgendwas, sondern vom Leben, weil ihr das zu anstrengend ist. Das ist ja anstrengend, die ganze Zeit negativ zu sein und die ganze Zeit schlecht gelaunt zu sein. Das ist super anstrengend und sehr ermüdend. Und dann merkst du halt richtig, wie sie aufblüht. Genau. Nächster Punkt, dein Gamechanger bezüglich früheres essgestörtes Ich und heute Powerfrau. Erstmal danke für dieses Kompliment, Powerfrau. Ich liebe dieses Wort. Tatsächlich war der Gamechanger Austreten aus der Komfortzone, sonst wird das nichts. Ich bin so heilfroh, dass meine Hochphase meiner Essstörung, dass es da noch kein Instagram gab. Beziehungsweise warst du jetzt noch nicht so populär. Was ich aber bei Härtefällen in meinem Coaching empfehle, ist tatsächlich die Deaktivierung des Instagram-Accounts. Man kann es ja danach wieder aktivieren. Es reicht nicht, wenn du irgendwelchen Leuten entfolgst, die dich triggern, weil du siehst ja trotzdem den gleichen Bullshit auf deiner For You-Page. Das ist aber nur ein Beispiel. Wenn du dich jetzt aktuell in einer Ess- und Bewegungsstörung befindest, möchte ich, dass du jetzt einen Stift und ein Stück Papier nimmst, diese Podcast-Episode stoppst und tatsächlich aufschreibst, warum du etwas nicht ändern kannst. Was triggert dich? Beispiel, weil jetzt gerade alle auf Diät sind, jetzt gerade machen alle eine Fibo-Diät, danach kommt die Sommer-Diät, danach kommt Fit in den Winter-Diät und die Leute hören sowieso nicht auf mit Diät. Oder zum Beispiel, weil deine Arbeitskollegin momentan Proteinfasten macht und so weiter und so fort. Und bei ein paar Punkten kannst du direkt sagen, okay, das kann ich aus meinem Leben streichen. Und bei ein paar Punkten wirst du es nicht so leicht aus deinem Leben streichen können, wie zum Beispiel die Arbeitskollegin. Und da bedarf es einen inneren Dialog führen. Und im Kopf sollst du haben, definitiv, die Frage, okay, möchte ich jetzt mein Leben lang mit dieser Krankheit leben und unglücklich leben, das Leben nie in vollen Zügen genießen können, weil meine Arbeitskollegin Proteinfasten macht, was eh nichts bringt, so quasi langfristig? Du kennst selbst die Antwort. Der nächste Punkt ist Umziehen, Neuanfang, Ängste, davor keine Freunde, neue Arbeit, Familie zurücklassen. Ziemlich aufregend, was da auf dich zukommt. Ich glaube, ich lese tatsächlich raus, dass du eine neue Arbeit gefunden hast und aufgrund dessen so deine gewohnte Umgebung verlassen darfst. Etwas ganz, ganz Großes steht dir hervor. Und du durftest leider in Anführungszeichen deine gewohnte Umgebung verlassen, damit du deinen Traumjob machst. Habe ich das richtig verstanden? Erstmal Wahnsinn, Respekt an dich, du Powerfrau. Allein die Erkenntnis einstehst, es hat geklingelt, der Amazon-Mann war da, bedeutet schon sehr, dass du strahlst, du hast Selbstbewusstsein, auch wenn du vielleicht sagst, man kann es noch verbessern, aber du hast das Potenzial dazu zu strahlen und Leute anzuziehen, weil du eine starke Frau bist und den ersten Schritt hast du schon getan. Den ersten Schritt, etwas zu tun, was du unbedingt möchtest. Das ist nicht selbstverständlich und kommt nicht so oft im Leben vor, dass das Menschen tun. Deswegen tiefster Respekt von mir. Du strahlende Maus, wirst die richtigen Leute anziehen. Sei es einfach, weil du selbst bist. Magst du dich selbst? Dann werden das andere sowieso tun. Es ist eine sehr aufregende Zeit, egal was passiert. Es ist auf jeden Fall eine Erfahrung. Und du wirst sehr viel draus lernen. Aber es ist nicht festgefroren. Das heißt, wenn du meinst, das ist doch nicht der richtige Weg für dich, dann kannst du noch immer zurückrudern. Das heißt, ich möchte dich jetzt natürlich nicht demotivieren, aber ich möchte dir Sicherheit geben, dass du keine Angst haben brauchst. Das Leben ist noch viel zu lang und irgendwie auch viel zu kurz und immer nur das Gleiche zu machen. Du willst mehr und das hast du bewiesen. Deswegen schau dir mal deine neue Umgebung an und entscheide. Entscheide, ob es deine Umgebung ist, in der du dich wohlfühlen kannst. Und falls nicht, dann ändere es. Mir macht mein Hauptjob und mein Nebenjob Instagram unwahrscheinlich Spaß, aktuell. Aber wenn ich merke, das ist nichts mehr für mich, dann orientiere ich mich um. Denn wer weiß, vielleicht mache ich das Ganze noch über 50 Jahre, aber vielleicht auch nicht. Ich lebe im Moment und ich denke nicht so oft in die Zukunft, beziehungsweise eigentlich gar nicht. Höchstens die Urlaubsplanung. Weil es mich einfach unglücklich macht, weil dann Ängste kommen. Kannst du das eigentlich ewig machen? Du bist ja auch nicht die Jüngste dann. Die wollen doch sicher zu einem jungen Coach. Oder ist das wirklich der richtige Mann für dich? Und so weiter und so fort. Sobald du in die Zukunft denken anfängst, was du eh nicht tun kannst, Katastrophe. Also ich finde auch die Frage im Bewerbungsgespräch, wo sehen Sie sich in 5 Jahren? Total doof. Finde ich doof. Der hat mir gezeigt, das C-Thema, ne? Weil damit hat keiner gerechnet und vielleicht hatte man da auch seinen 5-Jahres-Plan. Deswegen, du machst immer das, wo du dich gerade wohlfühlst. Und wenn du merkst, du fühlst dich wohl, super. Wenn nicht, rudere zurück. Du bist noch viel zu jung und das Leben ist zu lang und zu kurz, was auch immer, dass du etwas tust, was du nichts magst. Aber du wirst so viel aus dieser Erkenntnis ziehen können, weil du über deinen Schatten getreten bist. Du bist aus deiner Komfortzone ausgetreten und beim nächsten Schritt, wo du vielleicht anfängst, so ein bisschen zweifeln, ist das das Richtige, wirst du dich an diesen Moment erinnern, dass du das getan hast. Deswegen, das ist ein Pups hingegen im Vergleich zu, was du schon getan hast. Ja. Der nächste Punkt ist fast nüchtern trainieren am Morgen. Beim Muskelaufbau wirklich so schädlich? Nein, wer hat das behauptet? Man empfiehlt, wenn man morgens trainieren geht, früh morgens, dass man Proteine zu sich führt und danach logischerweise eine Mahlzeit zu sich nimmt, aber dann wirst du ja eh schon Hunger haben. Aber wegen diesem kleinen Punkt wird der Muskelaufbau, wenn sonst alles andere passt, trotzdem funktionieren. Der nächste Punkt ist, warum entfernst du männliche Follower? Für mich ist Instagram geschäftlich und Spaß. Mein Content ist ausgerichtet auf Frauen. Mittlerweile kann ich von Instagram auch leben. Und es gestaltet sich nur, weil ich eine stronge Community habe. Meine Community unterstützt mich, indem sie als Wertschätzung und Dankbarkeit meinen Code verwendet. Das heißt, es kann sogar sein, dass gegebenenfalls sich mit 100.000, oh Gott, Dominik ruft an, dass sich gegebenenfalls Leute mit 100.000 Follower es sich nicht leisten können, Instagram hauptberuflich zu machen, weil sie vielleicht nicht so eine stronge Beziehung zu ihrer Community haben. Kann zum Beispiel sein, ne? Wenn man eben von Kooperation lebt und nicht gerade als nicht nahbares Model, würde ich jetzt mal sagen. Ne, ihr kennt ja diese Fashion-Blogger, die so nicht nahbar sind, wo sie krasse Kooperationen haben, wo jeder so sein will wie sie und so weiter und so fort, die das nicht brauchen, beziehungsweise sich auch nicht dafür entschieden haben, was natürlich vollkommen legitim ist. Aber mittlerweile gibt es so viel Influencer, dass nur der weiterkommt, der wirklich auch eine Beziehung hat zur Community. Ne? Und ja, deswegen habe ich meinen Content tatsächlich an Frauen ausgerichtet und meine Community unterstützt mich, indem sie als Wertschätzung und Dankbarkeit eben meinen Code verwendet. Dadurch steigt mein Fixum oder meine Provi. Wenn man dann dementsprechend Kooperationen ans Land ziehen möchte, gibt man den Unternehmen zum Beispiel einen Vertrauensvorschuss, indem man die Insights des eigenen Instagram-Profils schickt. Sprich, macht es Sinn, mit den jeweiligen Influencer zu kooperieren? Weiß man, dass Umsatz generiert wird? Und wenn die Unternehmen sehen, dass du Follower nur aus Afghanistan hast oder eben nicht aus Österreich, Deutschland, Schweiz und deswegen entferne ich sogar Frauen, die aus einem fernen Ausland kommen, weil sie eben meine Insights kaputt machen. Und dann wird eine Firma nicht mit mir kooperieren. Und das Gleiche ist mit der Geschlechterverteilung. Ich habe auf meinem Profil über 80% Frauen. Und tatsächlich ist das sehr, sehr viel bei meiner Gesamtreichweite. Und tatsächlich schauen auch nur Frauen meine Instagram-Stories an. Ne, hin und wieder schaut ein Mann, der mir nicht folgt, meine Instagram-Stories an, aber überwiegend nur Frauen. Und Kooperationspartner stehen logischerweise drauf, weil sie wissen, ihre Werbung eventuell, die nur für Frauen gemacht ist, kommt dann auch so gut an. Und dementsprechend darf ich mein Ego zu Hause lassen und eben langsam wachsen, aber dafür qualitativ. Und der Berg an zielgerichteten Frauen wächst und wächst. Versteht mich nicht falsch. Das ist natürlich nicht nur Geld für mich, weil sonst würde ich ja nicht diesen Job machen. Aber es macht auch viel mehr Spaß, Content zu produzieren, wenn da jemand draußen ist, der diesen Content auch versteht. Und wertschätzen kann und damit was anfangen kann, weil er eben auf Deutsch ist und man eine deutschsprachige Community hat. Und deswegen entferne ich Männer als auch Frauen, die aus dem fernen Ausland kommen. Nächster Punkt ist meine Meinung zu Softgetränken wie Cola und Fanta. Feel free. Das ist das gleiche wie zum Beispiel ein Eis. Niemand würde sagen zu einem Eis, böse, böse, böse. Und es gibt Leute, die sagen, boah, Cola Zero schmeckt mir gar nicht, aber hin und wieder mal im Sommer so eine kalt, eiskalte Cola schmeckt denen, ist doch dasselbe wie Eis. Feel free, die so Dosis macht das Gift, so wie bei jedem Lebensmittel oder bei jeder Mahlzeit. Ist es normal, dass zum Beispiel Schultertraining oft nicht so anstrengend ist, also vom Puls her? Boah, ganz toxisch finde ich, wenn man da jetzt nur auf den Puls achtet. Aber ist ja wohl logisch, weil Schulter ist ja mini im Gegensatz zu deinen Beinchen und dementsprechend, also von der Muskelgruppe her und dementsprechend wird es natürlich logischerweise nicht so anstrengend sein wie deine wie dein Beintraining. Deswegen, also warum guckst du auf dem Puls eigentlich? Ich meine, kann natürlich auch gesundheitliche Gründe haben. Deswegen wollte ich da jetzt nicht judgen. Aber konzentriere dich doch eher aufs Training. Hast du manchmal Tage, wo du das Haus wirklich gar nicht verlässt und trotzdem viel isst? Klar. Also ich mache zwar 6-mal die Woche Sport, aber wie gesagt, ich habe ja keine Alltagsbewegung. Und an einem Tag gehe ich entweder gar nicht raus oder ich bin jetzt unterwegs, aber ich mache da jetzt auch keinen Marathon, weil ich komme da ja zur Ruhe. Da habe ich keinen Bock, ne? Kann sein, dass ich da mal spazieren gehe, weil jetzt wärmer wird, wobei jetzt schon wieder das Wetter aussieht wie, ja, scheiße. Deswegen hoffe ich, dass der Frühling jetzt bald kommt. Aber der offizielle Frühlingsanfang ist ja bald. Wie aktiv bist du an Rest Day oder sollte man da irgendwas extra machen? Okay, die Frage habe ich schon beantwortet. Und extra machen, was willst du extra machen an Rest Day? Der Rest Day ist ja da, um zu rasten. Das heißt, nichts extra machen, weil sonst wirst du ja nicht wachsen. Der Rest Day ist da zum Rasten, sonst wirst du ja nicht wachsen. Oh mein Gott. Das werde ich heute einer Klientin sagen. Das ist voll cool. Also, findet ihr gut, ne? Wer jetzt darüber gelacht hat, bitte schreibt mir eine DM. Wie achtest du auf deinen Zucker? Boah, tatsächlich, seitdem ich so ausgewogen mich ernähre, habe ich gar nicht mehr so oft Lust auf nährstoffärmere Sachen. Wobei das jetzt natürlich eine Lüge ist, weil ich schon einmal die Woche, glaube ich, mindestens im Schnitt, manchmal sind es auch zwei, je nachdem, was mein Körper möchte und ich und mein Geist und meine Seele, eine Drachenzungenpackung. Ne? Und wie man weiß, besteht das nur aus veganer Gelatine und Zucker. Ne? Deswegen, ja, würde ich mal so sagen, ne? Aber ich brauche jetzt zum Beispiel nicht jeden Tag Schokolade. Aber es gibt dann halt wieder die Tage, wo ich dann eine ganze Packung esse. Das heißt, eher balanciert, aber seitdem ich nicht mehr Kalorien zähle und mich auf meinen Körper verlasse und auf ihn höre, tatsächlich weniger nährstoffärmere Dinge. Ja. Wie viele Schritte sind zu viel? Wenn deine Regeneration eingeschränkt ist, als auch wenn du nicht beim Training so richtig Gas geben willst, kannst, wie du möchtest. Es gibt ja auch Damen, die möchten gar nicht so schwer trainieren. Und das ist vollkommen in Ordnung, denn du sollst das machen, was du machen möchtest. Und dementsprechend und also einmal den Punkt und genau. Und wenn du merkst selber, das ist jetzt Zwang. Das ist nicht, weil jetzt schönes Wetter ist oder sonst irgendwas, sondern es ist Zwang. Und das weiß eigentlich jeder, wenn man tief in sich geht. Letzte Frage. Wann warst du das letzte Mal mutig und weshalb? Als ich die Podcast-Episode, vorletzte Frage, gehört habe, habe ich mir echt gedacht, okay, wann war das? Das war tatsächlich einmal, als ich nach Österreich gezogen bin, um wieder Kontakt zu meinem Vater aufzubauen. Weiß ich nicht, wer mir da ins Hirn geschissen hat. Nee, Spaß. Das war schon gut. Ich habe ja schon mal erwähnt, dass das die wichtigste Erkenntnis in meinem Leben war bis jetzt, wo ich dann gesehen habe, okay, du bist schon wieder gegen wortwörtlich die Watsche gelaufen. Und dann wieder nach Deutschland zurückgezogen bin. Das war schon ein heftiger Schritt, weil ich ja meine Mutter und meine Schwester so lange nicht gesehen habe über Jahre und nicht so richtig kennenlernen durfte. So als Jugendliche und junge Erwachsene und dann wieder wegziehen. War auch viel Theater. Und einmal die Selbstständigkeit. Ne? Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und selbst wenn das mit der Selbstständigkeit nicht geklappt hätte, vielleicht hätte ich das Angestelltenverhältnis noch mehr wertgeschätzt. Oder vielleicht hätte ich gelernt, dass du beim Angestelltenverhältnis nicht 150% geben darfst. Denn das war immer mein Fehler. Du bist ja oft beim Angestelltenverhältnis nur eine Nummer. Du darfst nicht so viel geben, darfst nicht so viel arbeiten für jemanden anderes, wo dir nicht mehr das Unternehmen gehört. Das ist meine Meinung. Ja, und die letzte Frage, Brustverkleinerung oder sie lieben lernen? Schatzi, das kann ich dir gar nicht sagen, denn das ist dein Körper. Du darfst das selber entscheiden. Ich kann dir nur sagen, ich hatte eine Brust-OP, zwei Brustvergrößerungen. Und ich bin super happy darüber und hätte es jetzt, wenn ich jetzt zurückreflektiere, generell die Brust zu vergrößern, habe ich nicht bereut und dementsprechend bin ich damit happy. Wenn du aber schon so zweifelst, ne, weiß ich nicht. Oder du bist auf den Trip was ein guter Trip ist, zu sagen, akzeptiere dich selber. Aber meistens ist es ja auch mit der Brustverkleinerung aufgrund dessen, ich glaube, Sophia Tomalla hat auch die Brüste verkleinern lassen, aufgrund dessen, weil sie Rückenschmerzen haben. Und wenn das verbunden ist oder du dich unwohl fühlst in Klamotten, weil du sagst, das sitzt nicht richtig oder sonst irgendwas, dann hat das natürlich schon große Gründe, aber es kommt immer darauf an, wie du dich fühlst. Vielleicht fällt's dir leichter, wenn du eine Pros and Cons Liste schreibst, noch einmal in dich gehst und dann wirklich auch mal siehst, wie viel Gewicht haben die auf der Cons-Seite und wie viel auf der Pro-Seite, und du musst dich natürlich nicht jetzt entscheiden. Aber frag das nie eine fremde Person, denn du bist Herr deines Körpers, du entscheidest, was damit gemacht wird. Und niemand anders, ne? Und auch beim Körper, man kann sich beim Essen Inspiration holen, bei Rezepten, aber bei Körper nicht, ne? Gut, ich muss jetzt mal ganz kurz husten. Entschuldigung, sonst hätte ich dir ins Ohr gehustet. Ich glaube, da wärst du nicht so viel begeistert gewesen. Ja, das war es auch schon. Und siehe da, es war eine lange Podcast-Episode, ne? Schulterklopfen bei mir selbst. Und bei dir, dass du dir sie vollkommen angehört hast, mit ein paar Unterbrecher und Wiederverhaspeln der einzelnen Worte. Danke dafür. Ich sage, egal wie viele Bücher ich noch in meinem Leben lesen werde, ich glaube, mein Deutsch wird sich nie verbessern. Aber ich stehe dazu. Es ist halt einfach so. Genau, ich hoffe, dir hat die Podcast-Episode gefallen. Und ich würde mich freuen, wenn du auch beim nächsten Mal wieder einschaltest. Und wenn dir auch zwischendurch, ohne dass ich frage, auf Instagram, Level Up bei Michelle, welches Podcast-Episodenthema ich denn als nächstes angehen soll. Schreib mir einfach auch zwischendurch, wenn ich dir einfalle oder du irgendwie mich über dieses Thema reden hören möchtest, dann schreib mir gerne. Ja, soll ich öfters ein Q&A machen? Stimmt mal gerne ab. Denn wusstet ihr, ich habe das am Wochenende erfahren, dass man da abstimmen kann? Ja, schaut's mal, klickt's auf die Episode drauf. Gut. Fühl dich gedrückt, deine Michelle. Werbung. Du schaffst es einfach nicht, deine körperlichen und sportlichen Ziele zu erreichen, bist mit deinem Innenleben nicht zufrieden, du zweifelst an dir selbst, du möchtest dich endlich wohlfühlen, dann bewirb dich gerne für ein 1:1 Coaching über das Kontaktformular meiner Webseite, Link in der Beschreibung, www.levelupbymichelle.com. Ich würde mich freuen, bald mit dir sprechen zu können.